Was kann ich nur tun? Ich fühle mich so machtlos. Als ob es keine Lösung gibt. Wie kann ich das durchhalten? Ich komme mit meiner Kraft an Grenzen und werde müde. Auch im Glauben spüre ich vielleicht oft, wie armselig und unzulänglich meine Christlichkeit ist und wie oft ich versage. Doch Gott fängt da an, wo meine Möglichkeiten aufhören. Dass die eigenen Möglichkeiten aufhören, das wussten sie nur zu gut schon damals. Müde und unvermögend haben sie sich gefühlt. So ging es zu denen diese Botschaft zuerst gesagt wurde, den Juden im babylonischen Exil. Jesajas Worte, sie richten sich an das Volk der Juden im Exil in Babylon. Und da fragten viele Menschen nach Gott, weil er ihnen zuvor fremd geworden war. Nebukadnezar hatte sie in ihrer Heimat Juda oder Judäa besiegt. Jerusalem war zerstört, vollkommen zerstört und geplündert. Und sie mussten als Gefangene oder eigentlich Sklaven nach Babylon gehen. Als Kriegsgefangene auf einem langen Marsch über tausende von Kilometern nach Babylon. Und jetzt waren sie schon seit einigen Jahren in dieser Stadt gefangen, ohne Tempel, ohne Heimat. Babylon war zu der Zeit damals ein architektonisches Wunderwerk. Eine Stadt voll von modernster Technik und wissenschaftlich voll auf der Höhe der Zeit. Und die Deportierten, die Juden, die fühlten sich verloren in dieser gigantischen Stadt mit der mächtigsten Armee der Welt, die vorher die Assyrer besiegt hatte und jetzt Persien und Ägypten beherrschte. Und sie fragten sich, was sollen wir, das kleine Volk der Juden, denn jetzt sagen? Sind wir noch das Volk Gottes? Da lachen doch alle anderen darüber. Wo ist euer Gott, werden sie sagen. Und auch die Juden selbst fragen sich, ist Gott überhaupt noch bei uns im Film? Hat er das Heft überhaupt noch in der Hand? Und wenn Menschen umkommen oder wir Verlust erleiden oder krank werden, es ist einfach ungerecht, was mir zustößt. Das habe ich nicht verdient, hier festzusitzen, fern von meiner Heimatstadt, als Leibeigener. Herr, wie kannst du mir das antun? Ich habe doch nichts falsch gemacht. Ich habe dir doch immer gedient. Das darfst du nicht einfach tun. Und viele Menschen sind auf diese Weise schon in Glaubensnot gekommen, an ihre Grenzen gestoßen. Wenn sie über Gottes Gerechtigkeit nachdenken, sie logisch fassen wollen. Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg waren, sagten, ich habe meinen Glauben im Krieg verloren, in diesen grausamsten Stunden des Zweiten Weltkrieges. Und man fragt sich, wie kann ein Gott der Liebe so etwas zulassen? Wenn man krank wird, arbeitslos wird, Schlimmes in meinem Leben geschieht, es kommen vielleicht die Gedanken an so einen Gott, kann und will ich nicht mehr glauben. Und so haben sie vielleicht mit Gott schon abgeschlossen. Aber Gott fängt eben auch da an, wo ich mich allein gelassen fühle. Man kennt Gott, man ist in Nöten, man betet, man schreit zu Gott, aber nichts tut sich. Man betet weiter, man betet als Christ und man betet weiter. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und immer weiter schreitet die Zeit fort und immer noch betet man. Aber es ändert sich nichts an meiner Lage. Und dann wird man schließlich beim Beten müde. Und man fragt sich, kann es sein, dass Gott mich einfach vergessen hat? Und man fragt sich, könnte es sein, Wer bin ich denn schon, dass er speziell auf mich achten sollte? Mein Weg ist dem Herrn doch verborgen. Warum sollte er mit all seinen großen Plänen ausgerechnet etwas für mich übrig haben? Vielleicht kennt er mich nicht einmal. Und da, wo ich ans Ende meiner Möglichkeiten komme, wo ich mich allein gelassen fühle, fängt Gott erst an. Es ist nicht aus, es ist nicht zu Ende. Ich muss nicht alleine bleiben. Und Jesaja führt uns das vor Augen. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Da kann man staunen, wenn man in einer sternklaren orientalischen Nacht die Augen zum Himmel hob und versuchte, die vielen, vielen Sterne zu zählen. Es ist unglaublich, wenn man in Israel, oder ich war damals auf dem Sinai, weit draußen auf einem Hochplateau, was man da für einen Sternenhimmel hat. Unglaublich. Und so war es zu Jesajas Zeiten. Doch eigentlich können wir heute noch mehr staunen. Wir haben ungefähr 7,9 Millionen Menschen zurzeit, oder zumindest Stand August letzten Jahres. Aber wie wenig ist das im Vergleich zu den Sternen? 3000 ist die Zahl der Sterne, die wir mit bloßem Auge bei sehr guter Sicht und irgendwo draußen vielleicht sehen können. Die Nacht muss mondlos sein, die Luft klar und eben die nächste Stadt weg. Und 100 bis 400 Millionen, das weiß man gar nicht genau, Milliarden Sterne gibt es in unserer Galaxie. Und 100 Milliarden, ich habe das nachgelesen natürlich, das ist wohl der Stand der Wissenschaft heute, 100 Milliarden Galaxien gibt es im Universum. Und die größten umfassen circa bis zu 100 Trillionen Sterne. Ich kann mir die Zahl gar nicht vorstellen, wie viele Nullen das hat. Wahnsinn! Wenn man sich das ausmalt, und die Juden haben damals vielleicht nur die 3000 Sterne gesehen, und heute sieht man manchmal schöne Bilder von den Nebel und so weiter. Man kann schöne Bilder machen, eben damit wir einen Ansatz bekommen, was für eine Größe und Weite Gott geschaffen hat. Und wir können es nur erahnen. Und es geht weit über unsere Vorstellung hinaus. Und Jesaja sagt, nicht eins von ihnen fehlt. Gott ruft sie alle mit Namen. Gott kennt sie alle, jeden einzelnen Stern. Und wir kennen das Kinderlied. Weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Gott, der Herr, hat sie gezählt, dass ihm auch nicht eines fehlet. Habt ihr bestimmt auch als Kinder gesungen. Ich glaube, wir haben es unseren Kindern auch beigebracht. Das steckt dahinter. Gott ist der Schöpfer. Und er selbst kennt seine Geschöpfe ganz genau. Er hat sie doch alle geschaffen. Und wie sollte er jeden Menschen nicht einzeln kennen? Wie sollte er auch nur einen Einzelnen vergessen, wo er doch selbst gesagt hat, die Menschen, sie sind sein Ebenbild. Sie sind das Wertvollste an seiner Schöpfung. Und viel wichtiger als alles andere, als er geschaffen hat. Nein, Gott kann mich, er kann dich unmöglich vergessen. Weißt du nicht, hast du nicht gehört, fragt Jesaja in Vers 28, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Die Aussage ist, dass es keinen Mensch gibt, der die Schöpfung nur in Ansätzen erfassen könnte. Und das ist bis heute so. Trotz allem wissenschaftlichen Fortschritt. Sein Verstand ist unausforschlich. Und Jesaja sagt hier, wenn wir nicht einmal Gottes Schöpfung verstehen können und das zu groß für uns ist, wie wollen wir denn verstehen, warum dies und das in unserer Familie, in unserer Stadt, in unserem Land oder auf der Welt passiert? Wir müssen nicht alles verstehen, aber glauben können wir. Glauben, dass alles einen Sinn hat und eine Bedeutung. Glauben, dass es Gott gut mit uns meint, mit mir und mit dir. Und uns niemals, niemals im Stich lässt. Das wollten die Juden damals auch gerne glauben. Das wollen wir heute glauben. Und gerade darum irritiert uns vieles in dieser Welt. Und Gott fängt da an, wo meine Versuche zu glauben aufhören. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Gott, er fängt da an, wo meine eigenen Möglichkeiten aufhören. Er ruft nicht die Glaubenshelden zu sich, sondern die, die ihre eigene Armut erkennen. Er ruft nicht die, die alles richtig machen, sondern er ruft die, die ihre Sünden bekennen. Ja, genau für die ist er da und ist sie da. Die Vergebung, seine Kraft für ein neues Leben. Und ein neues Leben nicht in eigenen Versuchen, sondern in einer lebendigen Verbindung mit Jesus Christus. Und dass ich überhaupt an Jesus glauben kann, das habe ich selber nicht in der Hand. Diesen Glauben kann ich nicht hervorbringen, egal wie sehr ich mich anstrenge. Diesen Glauben an Jesus, den kann ich nur empfangen. Er ist ein unglaubliches Geschenk Gottes. Und wenn ich müde bin, ausgebrannt, matt, am Straucheln und Fallen bin, dann gibt er mir seine Vergebung, seine Kraft, seinen Geist, der mich wieder erquickt. Er füllt mich wieder mit Leben, wenn ich zu ihm komme, wenn ich auf ihn blicke. Und wenn ich leer zu ihm komme, dann füllt er mich wieder. Und Jesaja, er führt unseren Blick weiter in die Perspektive des Adlers. Jesaja 40, Vers 31, aber die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ihr dürft euer Vertrauen jetzt nicht aufgeben, sagt Jesaja. Und in der Luther-Übersetzung, da steht das schöne alte Wort, harren. Harren heißt warten, Geduld haben, also nicht alles hinschmeißen und weg, mir ist alles viel zu viel geworden, aber auch nicht sich so gut es geht ablenken jetzt, weil die Situation scheinbar nur so auszuhalten ist. Auch nicht die Augen schließen und schlafen, nichts mehr mitkriegen, wie betäubt aufgeben, das läge ja nahe, wenn man müde ist. Aber auch nicht so tun, als ob nichts wäre, vielmehr die Müdigkeit zulassen, warten, Pause machen, zugeben, dass ich nicht mehr kann, aber darin sich nicht aufgeben, sondern wissen, es wird anders werden. Da steckt auch in diesem Wort harren. Harren heißt, in der Erwartung leben, dass etwas Neues, etwas anderes kommt. Harren ist Spannkraft, das ist spannend. Spannkraft und Bewegung. Und harren heißt, über das, was ich weiß und was andere mir sagen können, hinaus in aller Unsicherheit am Vertrauen festhalten. Auch Noah harrt am Ende der Sintflut lange Tage, nachdem er vergeblich einen Raben, eine Taube hat fliegen lassen. Aber dann, nach weiteren 7 Tagen, kommt die zweite Taube zurück und bringt das Ölblatt als Zeichen neuen Lebens. Harren heißt, mit Gott rechnen. Harren heißt, auf Gott vertrauen und damit rechnen, dass Gott einen neuen Anfang und neue Kraft geben wird. Man lebt anders mit dieser Hoffnung. Das Leben ist nicht vorbei, es braucht nur eine Pause. Und für das Zuwachsen der Kräfte gebraucht Jesaja ein wunderschönes Bild. Die Kraft des Adlers mit seinen riesigen Flügeln. Und diese Kraft, sie wird am besten entfaltet, wenn das Tier sich überlässt, wenn es sich tragen lässt von diesen Aufwinden, die ihm von unten her Auftrieb geben und Höhe gewinnen lassen. Er lässt sich einfach tragen vom Aufwind, der kommt. Er flattert nicht nervös und schlägt mit den Flügeln, sondern es ist dieser Instinkt, in Ruhe diesem Aufwind zu vertrauen und sich nach oben kleiden lassen mit Hilfe der Thermik. Aktionismus und Strampeln, es hilft wenig. Vertrauen ist es, was einen in die Höhe hebt. Und so können wir erleben, dass wir selbst Aufwind bekommen durch das Schauen auf Gottes Werke und auf die unauslöschliche Spur, die Gott in Jesus auf unserer Erde hinterlassen hat. Und an deren Ende sehen wir Licht, das Licht der Auferstehung. Und wir bekommen frischen Wind durch das Zurückschauen auf Gottes Geschichte mit seinem Volk und mit uns. Und wir bekommen neue Kraft durch unser Hinschauen auf Gott, auf seine Größe. Und wenn wir harren, ausharren, gewinnen wir den Weitblick über alle Berge hinaus. Wir bekommen den Weitblick des Adlers. Aus einer ganz anderen Sicht und Warte können wir unseren Lebenslauf betrachten, wie ein Adler, der hoch oben seine Kreise zieht. Die auf den Herrn harren, die können über Berge und Hügel hinaussehen, die sie von ihrer Heimat trennen. Und immer wieder werden unsere Kräfte geweckt, wenn wir den Blick nach oben richten. Wir können uns selbst oft nicht aus der Erschöpfung herausholen, und wir können andere Mitmenschen nicht immer aus ihrem Stimmungstief herausrütteln. Das konnte der Prophet damals auch nicht. Sein Hinweis auf unsere Blickrichtung ist aber entscheidend. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, harret auf Gott. Und wenn wir müde sind und an unsere Grenzen stoßen, wenn wir straucheln, wenn wir nicht mehr kämpfen wollen und können, dann weist uns Jesaja den Blick auf Gott. In der Krise der Juden in Babylon, in unserer Krise allgemein mit Corona, wir warten, dass Corona endlich aufhört. Und was immer es ist, das ganze Seufzen der Welt in deiner eigenen Krise, sagt Jesaja von Gott: Schaut her in Gottes Schöpfung, die Sterne, die ganze Schöpfung, die er gemacht hat, alles, was er Gutes in deinem Leben getan hat. So groß ist Gott. Gebt nicht auf, So groß ist Gott, dass er jeden einzelnen Stern der Trilliarden Sterne kennt. Nicht ein einziger ist ihm unbekannt. So kennt er genauso deine Situation. Harre auf den Herrn. Lass los, lass gehen. Du musst nicht selber kämpfen. Lasse Gott und blicke auf ihn. Lasse ihn kämpfen. Du kannst ruhen. Harre auf ihn. Gott rüstet dich aus mit Kraft. Du bekommst den Aufwind von ihm. Lasse dich tragen von ihm. Er hält dich gerade jetzt. Er hat den besseren Blick. Vielleicht bist du zu nahe am Bildschirm gerade, dass du nicht siehst. Gott trägt dich mit seiner Kraft, ohne dass du müde wirst. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Amen. Ich möchte noch einen Hinweis geben: Nach dem Gottesdienst könnt ihr vorkommen, wenn ihr Anliegen habt, wenn ihr, was euch bewegt, wenn ihr belastet seid, wenn ihr euch segnen lassen wollt, kommt nach vorne, hier ist Gelegenheit und Möglichkeit dazu, wir sind da. Ich möchte noch mit uns beten, steht gerne dazu auf. Ja, Herr, schenke uns dieses Harren auf dich. Schenke uns, wo wir jetzt stehen mit unserer Situation. Du kennst sie ganz genau. Du kennst, was jeden Einzelnen bewegt, was jeden Einzelnen ausmacht, wo er kämpft, wo er am Zusammenbrechen ist, wo er Fragen hat, wo er Zweifel hat. Du kennst es ganz genau, wie du jeden einzelnen Stern kennst. Ja, Herr, schenk, dass wir harren können, dass wir ausharren können, dass wir uns von dir tragen lassen, wieder neu, mit deiner Kraft, die nur du schenkst. Schenkst, dass wir auf dich blicken, dass wir alles andere loslassen können, sondern dass wir uns ganz auf dich ausrichten, auf deine Gnade, deine Größe, deine Kraft. Segne uns, Herr, mit deiner Treue, mit deiner Kraft, deiner Barmherzigkeit. Amen.